Wien auf den zweiten Blick. In diesem Podcast stelle ich euch besondere, oft übersehene Orte der Stadt vor. Gemeinsam mit Wien Guides und anderen kundigen Personen gehe ich auf Spurensuche. Ich bin Gudrun Grinzinger und du hörst meinen Podcast Wien auf den zweiten Blick.
Ich bin ganz froh, dass wir hier bei Haas und Haas die Chance haben, diesen wirklich schön renovierten und instand gehaltenen Keller uns anzuschauen, weil es hier zwei besondere Schätze gibt, oder eigentlich drei, die ich dir jetzt gern zeigen würde.
Und damit sind wir schon mittendrin in einer neuen Folge vom Podcast Wien auf den zweiten Blick. Diesmal führt mich der Weg unter die Stadt, in den Keller von Haas und Haas, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt. Gemeinsam mit Austria-Guide Ina Hauer steige ich hinunter in den historischen Keller. Begleitet werden wir von Daniel Meyer, einem Mitarbeiter von Haas und Haas. Er erzählt, was hier unten gelagert wird.
Also wir sind hier in einem Nebengeschäft der Familie Haas, ein bisschen was Unbekannteres, allerdings halt existieren wir schon seit 15 Jahren in der Form mit österreichischen regionalen Produkten, die halt den Wein genusstechnisch sehr viel ergänzen hier im Sortiment. Und wir haben halt hier einen sehr historischen Keller. Grundsätzlich halt auch Spezialität momentan, oder Fokus besser gesagt auf Wien, mit dem bedeutendsten Weinstil, den wir in Wien haben, dem Wiener gemischten Satz. Grundsätzlich im DRC-Status ist es auch so, dass man ihn so nur in Wien findet. Das heißt, man hat einen Wiener Weingarten, in dem halt unterschiedliche Rebsorten zur selben Zeit dann geerntet werden und per Gesetz müssen es zumindest drei sein. Im vollendeten Wiener gemischten Satz ist es dann so, dass keine von den Rebsorten über 50% überrepräsentiert sein darf. Und die dritte muss zumindest zu 10% im Wein sein. Theoretisch wären 24 möglich, mehr Qualitätssorten haben wir nicht. Und ganz, ganz wichtig, dass er nur als Weißweintrauben erlaubt ist.
Daniel Meyer hat mir gerade in wenigen Worten erklärt, welch besonderer Wein hier unten gelagert wird. Der Wiener gemischte Satz. Ein Wein, der besonders eng mit Wien verbunden ist. Mehrere Rebsorten wachsen in einem Weingarten, werden gemeinsam gelesen und verarbeitet. Und weil ich wissen möchte, was den gemischten Satz eigentlich von einem Cuvée unterscheidet, frage ich noch einmal nach.
Beim Cuvée werden halt die fertigen Weine zusammengeführt nach ihren jeweiligen Stärken. Gutes Beispiel ist immer beim Rotwein Merlot, Cabernet Sauvignon. Das sind recht unterschiedliche Sorten, die sich aber gut ergänzen. Und der Wiener gemischte Satz passiert quasi direkt im Weingarten. Man nimmt jetzt keine Rücksicht auf einen Riesling, der spät reift oder so, den setzt man dann eher wegen der Säure ein, weil eben dieser gemeinsame Erntezeitpunkt entscheidend ist. Beim Cuvée kann ich dann jederzeit fertige Weine kombinieren, ohne irgendwelche gesetzlichen Vorgaben, was beim Wiener gemischten Satz nicht geht.
Diesmal möchte ich wissen, ob ein gemischter Satz jedes Jahr anders schmeckt. Laut Daniel Meyer ist genau das sogar ein Qualitätsmerkmal. Denn ein guter gemischter Satz bildet auch den jeweiligen Jahrgang ab. Der gemischte Satz hat aber noch einen weiteren, entscheidenden Vorteil.
Man ist anders dann eben auch vom Klimawandel halt unabhängiger, weil wenn eine Sorte jetzt nicht so ideal wird in der Produktion, kann ich noch immer auf eine andere wechseln, wenn ich die im Weingarten habe. Und der entscheidendste Faktor, dass eben leichte Geschmacksnuancen feststellbar sein sollen. Weil wenn der immer exakt gleich schmeckt, könnte man sich schon Gedanken machen, ob da nicht irgendwie getrickst wird. Und von den 160 Weinbetrieben, die wir ungefähr aktuell in Wien haben, Weinproduzierenden, machen so gut wie alle einen Wiener gemischten Satz. Also ist wieder sehr en vogue geworden, wo in den 70er Jahren vielleicht eher so zum heurigen Wein tendiert hat beim Wiener gemischten Satz. Jetzt doch wieder wirklich in den Qualitätswein-Labels zu finden.
Rings um uns befinden sich tausende Weinflaschen in den Regalen. Aber neben der Geschichte über den gemischten Satz interessiert mich jetzt natürlich auch, welche Geheimnisse sich in diesem Keller verbergen. Und genau da beginnt Ina Hauer zu erzählen.
Ja, machen wir doch heute einmal einen Blick in Wiens Untergrund. Wien war ja bis 1850 nur das, was heute der erste Bezirk ist. Das heißt, wir hatten eine Stadt, die von massiven Festungsmauern und Bastionen umgeben war, eigentlich eingepfercht. Und hier herinnen haben bis zu 40.000 Menschen gelebt. Heute leben im ersten Bezirk 15.000 Menschen. Also man kann davon eine Idee haben, wie eng die Besiedlung war. Entsprechend, man hat recht hoch gebaut in Wien schon für mittelalterliche Verhältnisse, aber man hat von Anfang an auch nach unten gebaut.
Das heißt, unter der Wiener Innenstadt gibt es in gewisser Weise eine zweite Stadt. Eine Stadt aus Kellern, Gängen und Lagerräumen. Viele Häuser wurden nicht nur nach oben erweitert, sondern eben auch tief hinunter in den Boden. Teilweise sogar 3 oder 4 Stockwerke unter die Erde.
3, 4 Stockwerke tief in den Untergrund. Und diesen Raum hat man verwendet einerseits als Lagerraum, ja, also Lebensmittel. Wir haben ja damals noch keinen Kühlschrank, keinen Eiskasten. Also hat man damals versucht, Lebensmittel im Keller kühl zu halten. Man hat hier natürlich das wichtigste Handelsgut von Wien gelagert, den Wein. Das war das einzige Produkt, was in Wien eigentlich produziert worden ist, von bedeutender Qualität, und diese Räume waren auch immer Schutzräume, kriegerische Zeiten. Und tatsächlich hat man bis zum Zweiten Weltkrieg in diesem Labyrinth, konnte man von einem Ende der Stadt zum anderen Ende durch die unterschiedlichen Keller marschieren. Und die sind erst abgemauert worden in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als man hier die Schutzräume für den Bombenkrieg eingerichtet hat. Und jetzt sind die natürlich getrennt.
Die Keller unter Wien waren also Lagerraum, Schutzraum und manchmal sogar Verbindungswege durch die Stadt. Aber wie alt sind die Kellerräume eigentlich? Ina Hauer beginnt, den Keller Schicht für Schicht einzuordnen.
Wir sind hier auf dem Niveau -1. Wie schaut denn das überhaupt prinzipiell aus, wenn man ein Haus baut? Welcher Keller ist der älteste, wenn man mehrere Stockwerke hat? Der oberste ist der älteste, also man baut im Prinzip den ersten Keller als Fundament und darauf baut man das Haus. Und wenn man dann mehr braucht, dann fängt man an, aus dem ersten Keller tiefer zu graben. Und so marschieren wir jetzt tiefer. Achtung, bitte anhalten, es ist ziemlich steil. Ja, hier sind wir jetzt schon auf -2. Sehr, sehr schöne Ziegelgewölbe. Was hier so brummt, ist die Belüftung. Es ist natürlich eine Herausforderung, diese alten Gewölbe schön trocken zu halten. Wir sind mittlerweile auf -3. Diese Räume sind jetzt dazu adaptiert, dass man vielleicht eine Weinverkostung machen kann oder in kleinen Rahmen Veranstaltungen hier herunten hat. Bevor wir jetzt noch einmal tiefer steigen, haben wir hier eine der kleinen versteckten Schätze. Was wir hier haben, ist ein Brunnenschacht. Jedes mittelalterliche Haus in Wien hatte seinen eigenen Brunnen. Damit wurde die Wasserversorgung gewährleistet. Es gab ja noch keine Wiener Hochquellwasserleitung. Und diese Hausbrunnen waren durchaus eine hygienische Herausforderung. Und es gibt sicher einen guten Grund, wieso wir in Wien den Basilisken als eine unserer wichtigsten Sagenfiguren haben. Und ich bin nicht ganz sicher, wenn ich hier näher rangehe und ein bisschen zum Schnuppern anfange, ob ich den Basilisken riechen kann.
Der Basilisk gehört zu den bekanntesten Wiener Sagenfiguren. Der Legende nach lebte das Mischwesen aus Hahn, Kröte und Schlange in einem Brunnenhaus in der schönen Laterngasse, nicht weit von hier entfernt. Sein Atem soll tödlich gewesen sein. Und tatsächlich hatten die alten Hausbrunnen in Wien oft ein Hygieneproblem. Ganz falsch liegt die Sage also vielleicht gar nicht. Wir aber steigen weiter hinunter, Ebene für Ebene. Vorbei an Ziegelgewölben, Belüftungsrohren und Räumen, die heute für kleine Veranstaltungen und Weinverkostungen genutzt werden.
Ja, jetzt gehen wir noch eine Etage tiefer bis zur Nummer minus 4. Schon wieder das Gebläse. Ja, und jetzt sind wir auf dem tiefsten Niveau. Gleichzeitig sind wir jetzt bei den ältesten Überresten von diesem Gebäude angelangt. Jetzt sind wir herabgestiegen in unser Römerlager Wien-Dobona. Tatsächlich befinden wir uns hier an der Porta Dextra, also am rechten Lagerausgang. Hier war die alte Anlage, also auch dieses Römerlager, war ja befestigt und hatte zwei Hauptverkehrsstraßen, die sich in der Mitte in einer Kreuzung geschnitten haben, und an den Ausfahrtsstraßen gab es jeweils die Haupttore. Und hier ist unser rechtes Lagertor. Und wenn man hier schaut, sieht man jede Menge großer Steinquader. Natürlich haben wir nicht mehr die Originalstruktur. Es ist zwar hier so ein schöner Bogen, der ein bisschen daran erinnern könnte, hier hätten vielleicht römische Fuhrwerke ihren Weg durchgenommen. Tatsächlich müssen wir eher sagen, wir haben es hier mit den Materialien von damals zu tun, die ja lange Zeit quasi den Witterungen ausgesetzt waren. Nachdem die Römer Wien-Dobona verlassen haben im 5. Jahrhundert, war ja hier keine kontinuierliche Besiedlung. Wir haben die großen Gebäude gehabt, die zu Ruinen verfallen sind, und wir haben eine Ruinenkontinuität in Wien, also keine Besiedlungskontinuität, aber man hat diese römischen Materialien wiederverwendet und wieder verbaut.
Das heißt, wir sehen hier kein römisches Tor, aber wir sehen Steine aus dieser Zeit. Sie wurden später wiederverwendet und neu verbaut. Und genau deshalb steckt hier, mitten in einem Keller im ersten Bezirk, ein Stück römisches Wien.
Und wenn wir uns jetzt eben umschauen, das ist schon ganz typisch, die Römer haben ja sehr flott gebaut. Warum? Sie haben einerseits Stein aus den Steinbrüchen der Umgebung hierher gebracht. Damit haben sie meistens die tieferen Strukturen ihrer Gebäude schwer gebaut. Und je höher sie hinaufgebaut haben, desto mehr Ziegel haben sie verwendet. Das ist natürlich auch statisch recht interessant, aber andererseits kann man so auch recht schnell bauen. Und hier überall haben wir eben diese Quader aus dieser römischen Zeit. Und wenn wir jetzt wieder hinaufmarschieren, unseren Keller, die Stufen hinauf, und du links und rechts schaust, wirst du auf einmal sehen, dass überall diese römischen Quader sind. Also ein guter Beweis dafür, du bist jetzt hier heruntergegangen und hast, glaube ich, die ganze Zeit nur Ziegel gesehen. Und es ist halt nun einmal so, man sieht nur, was man weiß. Und jetzt sind wir ein bisschen gescheiter und beim Raufgehen bist du die ganze Zeit nur umgeben von römischen Quadern.
Und genau das ist einer dieser Momente, für die ich den Podcast Wien auf den zweiten Blick mache. Weil sich mein Blick plötzlich verändert. Beim Hinuntergehen habe ich wirklich vor allem Ziegel, Bögen und alte Gewölbe gesehen. Beim Hinaufgehen erkenne ich auf einmal römische Steinquader. Sie waren die ganze Zeit da.
Ja, hier haben wir noch einmal eine sehr schöne Skizze, die uns eben diese Lager, also diese Lage des Römerlagers Wien-Dobona zeigt. Also für unsere Orientierung diese quadratische Anlage Porta Dextra. Wir sind hier in der Nähe des Stephansdoms und der heutige Stephansdom befindet sich schon außerhalb des damaligen Lagers.
Wir machen uns wieder auf den Weg nach oben. Den Brunnen haben wir gesehen, die Porta Dextra auch. Zwei der besonderen Schätze dieses Kellers. Aber Ina Hauer hat am Anfang ja von drei Schätzen gesprochen. Und der dritte wartet noch auf uns. Dafür müssen wir wieder ein Stück hinaufsteigen.
Mein Schatz Nummer 3 ist diese Säule hier. Diese Säule kommt aus der Zeit ein bisschen nach 1700, die sogenannte Josephinische Säule. Damals war Kaiser Josef I., nicht zu verwechseln mit dem Zweiten, dem Sohn von der Maria Theresia. Nein, wir sind viel früher an der Macht. Und es ist die Zeit, als die Türkenkriege zu Ende gehen. Zweite Türkenbelagerung war ja durchaus eine sehr verlustreiche Schlacht auch. Und schlussendlich ziehen die Osmanen ja besiegt ab. Und vor den Toren der Stadt lassen sie jede Menge Geschütze zurück. Und diese Kanonen und diese Waffen und diese Überreste werden zusammengesammelt, natürlich zum Triumph. Aber das ist natürlich auch wichtiges Material. Und dieses Material wird eingeschmolzen und daraus schmilzt man die Pummerin. Die größte, dumpfste, deshalb auch der Name, Glocke für den Stephansdom. Und die ist damals geschmolzen worden in einem Gusshaus im Bereich des heutigen 7. Bezirkes, also dahinter am heutigen Volkstheater in etwa. Und dann musste man diese riesige, schwere Glocke zum Stephansdom bringen. Und um die dort raufzubringen, ist man über das damals größte Tor, das Roten Turmtor, in die Stadt eingezogen. Und jetzt sind wir hier in dieser Stadt, die eigentlich ein bisschen wie ein Schweizer Käse unterirdisch ist mit all ihren Kellern. Und man hatte Angst, dass dieses Gewicht zu schwer ist. Und man hat die ganze Roten Turmstraße und Umgebung mit diesen Säulen abgestützt, herunten die Keller, damit man oben diese schwere Glocke drüber führen konnte, dass es da zu keinem Unglück kommt. Und dann ist man mit der Glocke bis zum Südturm und hat sie dann am Südturm oben aufgezogen. Ja, sie ist dann das erste Mal erklungen, als Karl VI., der Vater von der Maria Theresia, als gekrönter Kaiser in die Stadt eingezogen ist.
Da haben wir also unsere drei Schätze. Einen mittelalterlichen Brunnen, die römische Porta Dextra und diese josephinische Säule aus dem frühen 18. Jahrhundert. Drei völlig unterschiedliche Spuren, drei Zeitschichten, und alle liegen hier unten, nur wenige Schritte vom Stephansplatz entfernt. Vielen Dank an Austria-Guide Ina Hauer für die spannenden Einblicke in Wiens Untergrund und in die Geschichte der Porta Dextra. Wer bei Ina eine Führung buchen möchte, findet alle Informationen dazu in den Shownotes. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an die Mitarbeiter von Haas und Haas, die uns ermöglicht haben, diesen besonderen Keller zu besichtigen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast Wien auf den zweiten Blick. Teilt sie mit euren Freundinnen und Freunden oder besucht mich auf meinem Reiseblog reisebloggerin.at. Wir hören uns in der nächsten Folge und vielleicht entdeckt ihr ja bis dahin selbst ein Stück Geschichte in Wien.